Radio Prag, Nachrichten.
Laut Außenminister Schwarzenberg wolle Tschechien an künftigen Verhandlungen der Euro-Länder teilnehmen. Der Ex-Abgeordnete Wolf ist wegen Betrugs mit Staatsgeldern zu 5 Jahren Haft verurteilt worden. Manfred Honeck wird erneut Gastdirigent der Tschechischen Philharmonie. Nach Aussage des tschechischen Außenministers Karel Schwarzenberg wolle sich die tschechische Republik der Eurozone weiter annähern. Auf dem EU-Gipfel am Montag in Brüssel jedenfalls wolle man dafür streiten, dass Tschechien an künftigen Verhandlungen der Euro-Länder teilnehmen darf. Tschechien wolle gehört werden, aber insbesondere direkt verfolgen können, was im Euroraum passiert, sagte Schwarzenberg am Freitag bei den Gipfelvorgesprächen der europäischen Außenminister in Brüssel. Eine Entscheidung über das Ersuchen von Tschechien und weiterer Nicht-Euro-Länder wird aber erst im Beisein der europäischen Staats- und Regierungschefs gefällt. Das tschechische Bildungsministerium erhebt Einwände gegen die Begründung, aufgrund der die Europäische Kommission die Auszahlung von EU-Fördergeldern für Bildungsprojekte in Tschechien gestoppt hat. Bei ihrer Entscheidung berief sich die Brüsseler Behörde nämlich auf Unzulänglichkeiten, von denen man in Tschechien gar keine Kenntnis gehabt habe. Das hätte eine Revision ans Licht gebracht, sagte der stellvertretende Bildungsminister Michal Sauralek am Freitag in Prag vor Journalisten. Wie Sauralek zudem durchblicken ließ, sei die Durchführung der strittigen Projekte nicht gefährdet. Das Ministerium habe für deren Finanzierung 3 Milliarden Kronen im Haushalt eingeplant, ergänzte Sauralek. Der Grund für den einstweiligen Entzug der Subventionen an das tschechische Bildungsministerium sei die fehlerhafte Vergabe öffentlicher Aufträge im Programm Bildung für Wettbewerbsfähigkeit, hieß es Ende Dezember aus Brüssel. Das Kreisgericht der Mährischen Ostrau hat den ehemaligen Abgeordneten Peter Wolf wegen Veruntreuung von Staatsgeldern zu 5 Jahren Haft verurteilt. Seine Gattin erhielt eine 2-jährige Haftstrafe, ausgesetzt zur Bewährung, die auf 4 Jahre festgelegt wurde. Bei seinem Urteilsspruch am Freitag hat das Kreisgericht dem Ehepaar Wolf zudem eine Geldstrafe von 1,2 Millionen Kronen auferlegt, von der Peter Wolf allein 1 Million Kronen zahlen soll. Der Ex-Abgeordnete aber bestreitet nach wie vor seine Schuld. Das Urteil des Kreisgerichts ist noch nicht rechtskräftig. Mit der Affäre soll sich demnächst auch das obere Gericht in Olmütz befassen. Beide Verurteilten haben am Freitag sofort Berufung gegen das Ostrauer Urteil eingelegt. Im Mährisch-Schlesischen Kreis ist die Luftverschmutzung ein weiteres Mal an ihre Grenzwerte gestoßen bzw. darüber hinaus gestiegen. So wurde am Freitagmorgen an der Messstelle in der Startstadt Chinitz festgestellt, dass der Grenzwert von 50 Mikrogramm Feinstaubpartikeln je Kubikmeter Luft um fast das Doppelte überschritten wurde. An den anderen Messpunkten des Kreises wurde der Grenzwert für die zulässige Feinstaubkonzentration zum großen Teil ebenfalls überschritten. Die Messungen ergaben Werte zwischen 38 und 93 Mikrogramm Feinstaub. Für den gesamten Kreis wurde deshalb eine Smogwarnung herausgegeben. Der Österreicher Manfred Honeck wird erneut erster Gastdirigent der Tschechischen Philharmonie. Den 3-Jahres-Vertrag über sein 2. Engagement beim Tschechischen Vorzeigeorchester wird der 53-Jährige am Samstag in Wien unterschreiben. Philharmonie-Generaldirektor David Maracek wird den Vertrag gegenzeichnen. Honeck hat das Prager Orchester bereits von 2008 bis zum Ende der Musiksaison 2010-11 musikalisch geführt. Der weltberühmte Dirigent soll dem Vertrag zufolge in den 3 Saisonperioden von 2013 bis 2016 stets die 3 Abonnementprogramme aufführen. Und zum Abschluss noch ein Blick auf das Wetter. Am Samstag ist es in Tschechien überwiegend bewölkt bis bedeckt, vereinzelt und vorwiegend in der Westhälfte des Landes wird es schneien oder zu Schneeschauern kommen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -3 bis 1 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Lothar Martin.
Hallo und willkommen, Sie haben Radio Prag eingeschaltet. Mein Name ist Margareta Kachlikova und ich werde Sie nun durch die Sendung führen. Unsere Themen für heute: Am 27. Januar gedenkt man weltweit der Holocaust-Opfer. Auch unser Tagesecho gilt heute verschiedenen Veranstaltungen in Zusammenhang mit diesem Gedenktag. Radio Prag war bei einer Podiumsdiskussion dabei, die in Brünn veranstaltet wurde. Sie stand unter dem Motto Israel und wir und galt den Beziehungen zwischen Tschechien und Israel. Wir berichten auch über eine Ausstellung, die an diesem Freitag in Leipzig eröffnet wird. Sie wurde vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds vorbereitet und dokumentiert das Leben tschechischer Zwangsarbeiter, die während des Zweiten Weltkriegs nach Deutschland geschickt wurden. Dies also im Tagesecho. Danach lernen wir Tschechisch. Im Sprachkurs wird heute Tennis gespielt. Und im Spaziergang durch Prag besuchen wir Prag vor 400 Jahren, nämlich zur Zeit, als es die Residenzstadt von Rudolf II. War. Bleiben Sie dran. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Der 27. Januar gilt auch in Tschechien als Tag des Gedenkens an die Holocaust-Opfer. Jedes Jahr findet an diesem Tag im Senat des tschechischen Parlaments eine Versammlung zum Gedenken an die Opfer der Shoah statt. Gedenkveranstaltungen gibt es aber auch an anderen Orten Tschechiens. So fand am vergangenen Sonntag eine Podiumsdiskussion in Brünn statt. Martina Schneibergova war dabei.
Mit einem hebräischen Lied wurde das Treffen unter dem Motto Israel und wir eröffnet. Der israelische Botschafter Jakob Levi würdigte die Initiative der Veranstalter, die sowohl von jüdischen als auch von christlichen Organisationen ausging, und machte darauf aufmerksam, was Tschechien mit Israel verbindet.
Israel und die Tschechische Republik teilen viele gemeinsame Werte, den Glauben an Demokratie, Pluralismus und Toleranz. Wir halten Tschechien für unseren engsten Verbündeten in der Europäischen Union. Wir schätzen die Unterstützung sehr, die die tschechische Regierung Israel bei verschiedenen internationalen Foren gewährt.
Wie der Botschafter während der Debatte später anmerkte, konnte er sich mittlerweile davon überzeugen, dass die Unterstützung für sein Land nicht nur von den offiziellen Vertretern Tschechiens artikuliert wird.
Ich besuche Hochschulen sowie Gymnasien in der ganzen Tschechischen Republik. Nie habe ich ein Zeichen der Feindseligkeit erlebt, wie es meinen Kollegen öfter passiert, die in Westeuropa tätig sind. Sie haben häufig gar keinen Zugang zu den Hochschulen und es wird ihnen nicht ermöglicht, sich frei zu äußern. Denn der Diskurs wird dort von Leuten kontrolliert, die grundsätzlich israelfeindlich sind. The discourse at universities in Western
Europe. Fortunately, not in Czech Republic. Der Politikwissenschaftler Peter Suchy von der Masaryk-Universität in Brünn bestätigte gegenüber Radio Prag, dass die Unterstützung Israels in Tschechien außerordentlich stark ist. Im Unterschied zu anderen Themen ist sie allen politischen Parteien mit der Ausnahme von Kommunisten gemein.
Tady dochází opravdu k zachování té kontinuity a tě u vlády.
In der tschechischen Politik gegenüber Israel wird die Kontinuität aufrechterhalten, egal ob rechts- oder linksorientierte Parteien an der Regierung sind. Die Gründe für die Israel-Freundlichkeit Tschechiens sind teilweise historisch. Zudem ist es auch die Tendenz, einem ähnlichen kleinen Staat zu helfen, der ähnlichen Bedrohungen ausgesetzt ist, wie es die Tschechen aus ihrer eigenen Geschichte kennen. Nicht zuletzt sehe ich dahinter die Bemühung, den einzigen demokratischen Staat im Nahen Osten zu stärken.
Ale zároveň také snaha posilovat jediný demokratický stát v oblasti Blízkého východu.
Während des Treffens war auch über konkrete Hilfe für Israel die Rede. Die Organisatoren der Internationalen Christlichen Botschaft Jerusalem und der jüdischen Gemeinde Brünn wollten auch einen konkreten Beitrag leisten und eröffneten eine Spendensammlung für Yad Vashem. Der Leiter der tschechischen ICEJ-Zweigstelle Mojmir Kalus dazu.
Diese Sammlung ist speziell für eine Abteilung in Yad Vashem vorgesehen, die sogenannten christlichen Freunde von Yad Vashem. Und das ist eine Initiative, die in Partnerschaft mit der christlichen Botschaft in Jerusalem entstanden ist, mit dem Ziel, insbesondere Christen, christlichen Gemeinden und Leitern Hilfe leisten bei der Auseinandersetzung mit dem Thema nicht nur Holocaust, sondern auch Vorurteile im Allgemeinen.
Auf der Versammlung wurde zudem eine Petition gegen Rassenhass und religiöse Intoleranz vorgestellt, die zuvor schon einige bekannte Persönlichkeiten, einschließlich des Brünner Oberbürgermeisters Roman Onderka, unterstützt hatten. Die Initiatoren reagierten auf Erklärungen eines muslimischen Predigers, der in der Brünner Moschee über das Töten von Juden durch Moslems sprach. Mojmir Kalus.
Die Petition sollte unsere Empörung zum Ausdruck bringen, dass solche hasserfüllten Proklamationen öffentlich heutzutage in dieser Stadt erklingen. Das finden wir unakzeptabel und fordern praktisch Ermittlungen in dieser Sache.
So
Soweit der Beitrag von Martina Schneibergowa über eine Veranstaltung in Brünn. Am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus eröffnet am Freitag im Neuen Rathaus in Leipzig der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds die Ausstellung im Totaleinsatz. 250 persönliche Dokumente und Fotografien gewähren einen Einblick in das Leben tschechischer Zwangsarbeiter, die während des Zweiten Krieges nach Deutschland geschickt wurden. Die Wanderausstellung war bereits 2 Jahre lang in der Tschechischen Republik zu sehen. In Deutschland ließ sie sich zunächst in Berlin und danach auf Rügen und in der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora besichtigen. Marco Zimmermann sprach mit dem wissenschaftlichen Mitarbeiter Martin Horzák über die Exposition.
Herr Martin Horzák, Sie haben gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern die Ausstellung im Totaleinsatz konzipiert, die in Leipzig am Freitag eröffnet wird. Die Ausstellung ist vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds gefördert worden oder initiiert worden?
Beide. Initiiert bei dem von dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und auch unsere Mitarbeiter haben sich an der Konzeption beteiligt und an der Realisation.
Worum genau geht es in der Ausstellung?
Wir wollten erinnern die Schicksale von tschechischen Zwangsarbeitern. Das ist eine Gruppe, die lange Zeit nicht viel bekannt wurde, sowohl in Deutschland als auch in der Tschechischen Republik, als Gruppe der Opfer von Nazismus oder Nazi-Opfer. Also wir wollten erinnern diese vergessene Opfer.
Warum organisiert ausgerechnet der Zukunftsfonds so eine Ausstellung?
Ja, ich würde sagen, das ist ein Thema mit dem Herz des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds verbunden, weil unser Fonds hat sich an Entschädigung der Zwangsarbeiter beteiligt hat. Wir haben bearbeitet mehr als 100.000 von Anträgen dieser Leute und gesammelt eine Menge von Unterlagen, Fotografien, also viele, viele Beweisen der Zwangsarbeit.
Und was wird jetzt in der Ausstellung in Leipzig gezeigt?
Im Prinzip würde ich sagen, dass die Ausstellung ist in 3 Teile gegliedert. Die Zuschauer können in der Ausstellung die Entwicklung des ganzen Systems von Zwangsarbeit ansehen oder sie können einzelne Schicksale der Zwangsarbeiter sehen und dann folgen auch die Kapitel, die sich mit Entschädigung oder Wiedergutmachung beschäftigt und zum Schluss wollten wir vorstellen konkrete Leute als Vertreter verschiedener Opfergruppen, also da ist ein Porträt von Professor Kolmer, ehemaligen Auschwitz-Häftling wieder und weiter da ist Ingenieur Ružička als ehemaliger Zwangsarbeiter und Frau Skleničková, die Vernichtung von Lidice überlebt hat.
Und wen möchte der Zukunftsfonds erreichen mit der Ausstellung? Gibt es eine bestimmte Gruppe von Menschen, die angesprochen werden soll?
Ja, wir versuchen systematisch mit jungen Leuten zu arbeiten. Das ist auch im Programm unseres Fonds. Und gerade in Leipzig werden 3 Veranstaltungen für Schulen und junge Leute vorbereitet werden. Also das ist eine, ich würde sagen, eine sehr wichtige Gruppe, die wir ansprechen wollen.
Ja, Herr Horzák, vielen Dank für die Informationen und viel Erfolg morgen bei der Eröffnung.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Marco Zimmermann hat mit Martin Horzák über die Ausstellung im Totaleinsatz gesprochen. Und nun folgt in unserer Sendung unser regelmäßigen Sprachkurs. Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Das tschechische Tennis.
Tennis?
Macht in der letzten Zeit von sich hören, vor allem dank der Wimbledon-Siegerin des vergangenen Jahres, Petra Kvitová. Tennis hat hierzulande nicht nur herausragende Spielerinnen und Spieler, sondern auch eine eigene Terminologie. Und die interessiert uns im heutigen Sprachkurs. Die Tennissprache ist stark vom Englischen beeinflusst. Häufig werden englische Worte im Tschechischen gebraucht, doch trotzdem gibt es auch tschechische Ausdrücke bei dieser Sportart. Tennis ist ein Ballspiel, das von 2 oder 4 Spielern gespielt wird. Spielt ein Spieler gegen einen anderen, so wird dies Einzel. Im Tschechischen allerdings Doppelspiel,
Dvojhra,
genannt. Spielen je 2 Spieler gegeneinander, wird dies im Deutschen Doppel, im Tschechischen allerdings Viererspiel,
Čtyřhra,
beziehungsweise
Debel,
genannt. Ein Tennisspieler ist ein
Tennista.
Eine Tennisspielerin ist eine
Tenistka.
Bitte nicht verwechseln mit einer
Teniska.
Dabei handelt es sich um einen Sportschuh, einen Tennisschuh. Um Tennis zu spielen, braucht man einen Schläger,
Raketa,
und einen Tennisball,
Tenisový míček,
oder
Tenisák.
Gespielt wird auf einem Spielfeld,
Tenisový dvorec,
oder
Kurt,
das durch das Netz,
Síť,
in der Mitte geteilt wird. Das Spiel beginnt mit einem Aufschlag,
Podání,
oder
Service.
Sofern dies nicht beim ersten Anlauf gelingt, hat der aufschlagende Spieler einen zweiten Versuch.
Druhé podání.
Misslingt auch dieser, spricht man von einem Doppelfehler.
Dvojchyba.
Der Aufschläger darf beim Aufschlag nicht das Tennisfeld betreten, sonst handelt es sich um einen Fußfehler.
Přešlap.
Die wichtigsten Schläge,
Udery,
sind dann Vorhand,
Forehand,
Rückhand,
Backhand,
Rückschlag,
Return,
Lob,
Lob,
und den Flugball bezeichnet man als
Volley.
Wer bei einem Match siegen möchte, muss eine vorher festgelegte Anzahl von Sätzen,
Sety,
gewinnen. Ein Satz unterteilt sich in einzelne Spiele.
Hry.
Während eines Spiels müssen Punkte erzielt werden. Bei einem Spielstand von 40-40 spricht man vom Einstand.
Schoda.
Der darauffolgende Punkt wird als Vorteil,
Výhoda,
bezeichnet. Der Gewinnschlag eines Satzes ist ein
Setball.
Der Siegesschlag ist ein
Matchball.
Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Der heutige Tschechischkurs. Sie hören immer noch Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Vor einer Woche, am 20. Januar, jährte sich der Todestag des Kaisers Rudolf II. Zum 400. Mal. Der Herrscher war bekannt dafür, namhafte Künstler und Wissenschaftler nach Prag eingeladen zu haben. An Rudolf II. Erinnern heute zahlreiche Sehenswürdigkeiten an verschiedenen Stellen in Prag. Martina Schneiberkova hat nach Spuren von Rudolf II. Gesucht, vor allem auf der Prager Burg. Mehr hören Sie im folgenden Spaziergang durch Prag.
Spaziergang durch Prag. Die Kunsthistorikerin Eliška Fučíková ist Expertin für Rudolf II. Und seine Zeit. Im Rahmen der neuesten Ausstellung, die anlässlich des 400. Todestags von Rudolf II. Auf der Prager Burg eröffnet wurde, hielt sie einen Vortrag über Rudolfs Leben in Prag. Zum ersten Mal besuchte Rudolf von Habsburg Prag im Jahre 1562. Damals war der künftige Kaiser 10 Jahre alt und nahm in Prag an der Krönung seines Vaters Maximilian II. Zum böhmischen König teil. Eliška Fučíková zufolge wohnte Rudolf damals aber noch nicht im königlichen Palast auf der Prager Burg.
Aber Er wurde im Palais Rosenberg untergebracht, der damals vollkommen eingerichtet war. Auf der Prager Burg gab es nicht genügend Räumlichkeiten, um die vielen Gäste während der Krönung unterzubringen. Familie Rosenberg stellte deshalb den Gästen ihren Palast zur Verfügung. Das war Rudolfs erster Besuch in Prag. Und er war sehr wichtig, denn er erkannte, dass die Prager Burg ein schönerer Ort war als die Wiener Residenz inmitten der Stadt. Die imposante Prager Burg stand über der Stadt und hatte den Habsburger sehr beeindruckt. An dem Ausbau der Burg hatten sich sowohl die Jagiellonen als auch die erste Generation der Habsburger beteiligt. Vor allem Ferdinand I. trieb die Umbauten voran. Außerdem stellte er seinen Sohn Ferdinand von Tirol an die Spitze der Verwaltung Böhmens. Dieser informierte ihn über die Renovierung der Burg im Renaissance-Stil.
Rudolf sei stark durch die Erziehung in Spanien beeinflusst worden, wohin er 1563 mit seinem Bruder Ernst geschickt wurde und dort 7 Jahre verbrachte. Als er nach Österreich zurückkehrte, bemühte sich Rudolfs Vater Maximilian II. Sehr, dem Sohn Böhmen näher zu bringen. 1575 wurde Rudolf dann zum böhmischen König gekrönt. Kurz darauf, nach dem Tod seines Vaters, wurde er außerdem Kaiser des Heiligen Römischen Reichs. Seit seiner Krönung zum böhmischen König habe Rudolf viel Zeit in den böhmischen Ländern verbracht, erzählt Eliška Fučíková. 1583 verlegte er dann seinen Sitz nach Prag.
Der Palast, der Rudolfs Residenz wurde, umfasste den ganzen westlichen Teil der Südseite der Prager Burg. Zuerst ließ er jedoch den Weißen Turm, der zuvor als Gefängnis diente, umbauen. Der Raum wurde vom Hofmaler Bartholomäus Spranger geschmückt. Eine der Fresken ist erhalten geblieben.
Im Süden des heutigen zweiten Burghofs entstand der sogenannte Sommerpalast, der mit Ferdinands älterem Palast verbunden wurde. Der Haupteingang befand sich damals rechts hinter dem Matthiastor. Diese südlichen Gebäude waren die Grundlage für die heutigen Repräsentationsräume der Prager Burg. Im Norden des zweiten Burghofs wurde das sogenannte nördliche Gebäude erbaut, in dem geräumige Stallungen für hunderte von Pferden errichtet wurden. Über den Stallungen entstanden Säle für die Kunstsammlungen des Kaisers, die Rudolfsgalerie und der heutige Spanische Saal.
Der heutige Spanische Saal, der früher der neue Spanische Saal genannt wurde, sollte nach Rudolfs Vorstellung als eine Art Glyptothek dienen. Die Skulpturensammlungen wurden aber nie dorthin überführt. An einem Bild aus dem Jahr 1620 ist zu sehen, wie der Saal bei feierlichen Gelegenheiten genutzt wurde. Dort, wo heute im Saal Spiegel hängen, standen zu Rudolfs Zeiten noch Statuen von dem Bildhauer Adrian de Vries.
Nicht nur Rudolf II. Arbeitete am Ausbau des Palastes. Bei den Plänen für den Umbau der Prager Burg half ihm auch seine Schwester Elisabeth, die französische Königin war. Als Witwe zog sie ganz nach Prag um.
Dank ihr wurde die ausgebrannte Allerheiligenkapelle wieder instand gesetzt. In der Kapelle sind Gemälde erhalten geblieben, die Elisabeth aus Frankreich mitgebracht hatte. Der ursprünglich gotische Bau verlor nach dem Brand zwar das Netzgewölbe, wurde aber von Elisabeth gerettet und diente dann als Palastkapelle.
Anhand eines Stücks von Egidius Sadeler aus dem Jahr 1606 kann man sich eine Vorstellung davon machen, wie der mit der Kapelle verbundene Wladislaw-Saal in der Zeit von Rudolf II. Ausgesehen hatte. Den Saal habe man Platz genannt, weil er ein öffentlicher Raum gewesen war.
Auf Sadelers Bild ist in der Mitte des Saals eine persische Delegation zu sehen, die zu Besuch nach Prag kam. Im Saal ist es sehr lebendig, denn der Raum diente als Kunstmarkt. Einer der Künstler, der zu sehen ist, ist wahrscheinlich der Maler Roland Savery. Er bietet dort seine Grafiken an. Auf dem Markt kauften Besucher Souvenirs, Goldschmuck, aber auch Musikinstrumente. Der Saal wurde aber auch von Prager Künstlern besucht, die dort Vorlagedrucke für ihre Werke kaufen konnten. Diese verbreiteten die rudolfinische Kunst dann weiter in ganz Böhmen.
Unter Rudolf II. Ist auch eine sehr kuriose Sehenswürdigkeit auf der Prager Burg entstanden, das Goldene Gässchen, ein Gässchen entlang der Wehrmauer, gesäumt mit kleinen Häusern.
Rudolf erlaubte den Burgschützen, den Gang zu nutzen, der durch die Mauer führte. Sie haben ihn erweitert, die Häuser gebaut und damit die Prager Kuriosität geschaffen. Das Gässchen bekam seinen Namen aber nicht durch Alchemisten, wie manchmal behauptet wird. Höchstwahrscheinlich hat der Name einen anderen Ursprung. Im Mittelalter befanden sich dort, wo das Gebäude der Burggrafschaft steht, Werkstätten der Goldschmiede. Das Gässchen wurde darum Slatnitska, also Goldschmiedgässchen, genannt. Erst später wandelte sich der Name zu Slata, also zum goldenen Gässchen.
Kaiser Rudolf II. Plante zudem den Ausbau des Löwenhofs, in dem exotische Tiere gehalten wurden. Erweitert wurden zu der Zeit auch Einrichtungen, in denen exotische Früchte gezüchtet wurden, wie die Orangerie oder das Feigenhaus. An den Kaiser erinnert bis heute aber auch eine technische Sehenswürdigkeit, die seinen Namen trägt und unweit der Prager Burg erbaut wurde.
Der Rudolfstollen wurde errichtet, um Wasser aus der Moldau in den Teich von Bubenetz zu leiten. Die Mühle, die dort stand, ließ Rudolf erweitern und in eine Schleiferei umbauen, in der wertvolle Steine bearbeitet wurden. Der Stollen ist erhalten geblieben, genauso wie eine Zeichnung, die seinen Grundriss darstellt. Beendet wurde der Bau 1593.
Es gibt den Mythos, dass Rudolf II. Keine besondere Beziehung zur Religion gehabt habe und sich wenig um Sakralbauten kümmerte. Das ist jedoch falsch, so die Kunsthistorikerin.
Diese Annahmen entsprechen nicht der Wirklichkeit. Er unterstützte beispielsweise großzügig den Umbau der Thomaskirche. Das war eine der Kirchen mit kaiserlicher Schirmherrschaft. Er unterstützte außerdem die Jakobskirche und die Rochuskirche auf dem Strachow wurde unter Rudolf II. Zu Ende gebaut.
Damit sind wir fast am Ende des heutigen Spaziergangs angelangt. Rudolf II. Lud nach Prag nicht nur namhafte Künstler, sondern auch Astronomen ein. Bestimmt kennen Sie wenigstens einen dieser Wissenschaftler. Die Namen können Sie uns schreiben, denn so lautet die heutige Quizfrage, für deren richtige Beantwortung Sie eine CD mit Musik von Antonín Dvořák gewinnen können. Ihre Zuschriften richten Sie bitte an Radio Prag, Vinohradská 12, Postleitzahl 12099 Prag 2. Sie können uns auch eine Mail schicken an deutsch@radio.cz. Die richtige Antwort auf die Frage von der Dezember-Sendung lautet Jaroslav Seifert. Ein Buch über Prag geht diesmal an Frank Dietze. Herzlichen Glückwunsch.
Sie haben Martina Schneiberkovas Spaziergang durch Prag gehört. Und damit ist unsere Sendung für heute am Ende angelangt. Im Namen der ganzen Redaktion verabschiedet sich von Ihnen Markéta Kachlíková.